Ich war zum Klassentreffen, jetzt vor ein paar Wochen. Und dann wurde ich gefragt, ja, was machst du eigentlich? Also was machst du den ganzen Tag da eigentlich und wie bist du da hingekommen? Und es ist mal schwierig zu erklären, denn es gibt nicht diesen roten Faden, der mich dahin gebracht hat. Und es ist dieses Spannende an dieser Unternehmensberatung, also an dem Beraterberuf generell. Man hat meistens Projekte, die nicht unbedingt in der fachlichen Kompetenz direkt liegen, wo man sagt, dafür bin ich ausgebildet worden, sondern man muss einen Deep Dive machen und sich sehr, sehr lange davor damit beschäftigen, worum es eigentlich geht.
Listen Up, der Podcast der Uni Potsdam.
Heute nachhaltige Unternehmensberatung mit Darius Selke.
Der junge Unternehmensberater ist zurzeit bei einer französischen Unternehmensberatung Senior Management Consultant, wie es im Fachjargon einer nachrückenden Generation von Unternehmensberatern heißt.
Was macht man da? Man berät Unternehmen in unterschiedlichen Digitalisierungsfragen, spezifisch für den Public Sektor in Deutschland, Public Sektor spezifisch deshalb, weil man im Unternehmen selbst eine Zuordnung trifft, in welchem Sektor man arbeiten möchte, Industries, Automotive, Aviation oder eben der Public Sektor, also der öffentliche Sektor. Und da gibt es viel zu tun, gerade in diesen Digitalisierungsschwerpunkten in Deutschland.
Klassisch ausgedrückt,
ein Unternehmensberater schaut sich in einem Unternehmen meist die Prozesse an, die nicht so funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren sollten.
Und versucht diese mit den Mitarbeitern selbst zu optimieren.
Heute sind die Teams, mit denen man zusammenarbeitet, so cross-divisional gestafft, dass man eigentlich für jede Komponente jemanden braucht, der einen anderen Schwerpunkt besitzt, ein anderes Know-how mitbringt. Also es wird jetzt weniger so sein, dass man Projekte betreut, die nur in die eine Richtung verlaufen, wo man sagt, hier brauchen wir nur ganz klassische Maschinenbauer, Maschinenbaustudenten, die das Knowledge dafür mitbringen, sondern wenn es gerade auch in unseren heutigen Zeiten immer mehr um die emotionale bzw. menschliche Variante geht, Komponente davon, weniger die Technik, dann braucht man natürlich auch Sozialpädagogen oder auch Psychologen, die also genau aufzeigen können, wie kann man jetzt einen Change bei beispielsweise großen Kulturveränderungen erlangen, sodass man die Gesamtorganisation mitnimmt.
Weil die Herausforderungen in jedem Unternehmen anders sind, gibt es keinen klassischen Ausbildungsweg, den ein künftiger Berater durchläuft.
Im Industrieland Deutschland waren es bisher meist ausgebildete Maschinenbauer, Ingenieure oder Wirtschaftswissenschaftler, die in die Beratung gingen.
Ich bin eher ein Exot, glaube ich, unter den Unternehmensberatern, nicht der klassische BWL- oder VWL-Weg. Es ist ja naheliegend, dass man quasi genau in der Berufssparte vielleicht auch das Studium schon darauf ausgelegt hat, sondern ich habe eigentlich eher in die Richtung Kommunikation, Marketing viel mit Marken vorher gemacht, mir angeguckt, wie die Veränderungen auf bestimmten Märkten wirken, wie Marken sich anpassen müssen über Jahre hinweg. Und bin dann aber so in das Feld quasi der Unternehmensberatung reingerutscht, aber eben nicht im Public Sektor, sondern in Industries.
Das Interesse an einem Beraterberuf mit internationaler Schnittstelle wurde bei Darius Selke schon in seiner Jugend geweckt.
Während des Studiums an der TU Dresden bewarb er sich als Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes bei Kulturweit, dem internationalen Bildungsprogramm der deutschen UNESCO-Kommission, gefördert vom Auswärtigen Amt.
So kam er 2014/15 nach China und arbeitete in Zusammenarbeit mit der Deutschen Botschaft und dem Goethe-Institut am Aufbau von deutsch-chinesischen Wirtschafts- und Kulturaustauschprojekten. Diese Erfahrung motivierte dann das Thema seiner Bachelorarbeit.
Also Sie müssen sich vorstellen, ich habe da in China eigentlich gesessen und mit den wenigsten Mitteln irgendwas machen sollen. Also es ist überhaupt nicht vergleichbar gewesen mit dem, was am Ende hier im Studium in Deutschland oder in meinem ersten Job gekommen ist, so dass ich eigentlich mich gefragt habe, wie müsste denn die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen, gerade die im Ausland produzieren, an diesem Standort selbst sein?
Die Untersuchung mündete schließlich in Selkes wissenschaftliche Arbeit über
Entscheidungen und Prozesse der deutschen Wirtschaftselite im Spannungsfeld gesellschaftlicher Verantwortungswahrnehmungen.
Es wird jetzt nicht passieren, dass ein Junior Consultant, wie ich es vielleicht damals war, hingeht und sagt, so, wir machen jetzt mal gesellschaftliche Verantwortung am Standort, sondern das ist eigentlich eine Begrifflichkeit, beziehungsweise ein Ansatz, ein Anreiz, den der Geschäftsführer, das Top-Management eines Unternehmens selber begreifen muss. Rein aus der ökonomischen Sicht des Marktes wird er wahrscheinlich nicht darauf kommen, sich für gesellschaftliche Verantwortung in irgendeinem produzierenden Gewerbe von einem x-beliebigen Land zu interessieren, weil damit meistens höhere Kosten verbunden sind. Das bedeutet, es gibt heute viele Unternehmen, die also eher Greenwashing betreiben, also auf einen Zug aufspringen, den sie vielleicht gar nicht so meinen, der in bestimmten Tochtergesellschaften gut funktioniert und man von diesem Image auch profitieren kann. Aber es gibt auch CEOs und Manager, denen man das unterstellt, obwohl sie gar nicht so denken. Also es ist per se die Unternehmerelite, die oft mit dem Ruf zu kämpfen hat, dass sie sich eigentlich für die gesellschaftliche Verantwortung in dem jeweiligen Gebiet, in der Region, der Branche, von den Menschen, die es dort eben gibt, dass sie sich eigentlich dafür gar nicht interessieren. Das ist so ein quasi sehr pauschale Generalvermutung, die man den Leuten dort unterstellt. Und das war im Prinzip die Ausgangsfrage. Also das zu untersuchen, das zu klären, wie viel gesellschaftliche Verantwortung denn intrinsisch motiviert, denn tatsächlich bei bestimmten Unternehmenslenkern vorherrscht und was dabei dann wirklich rauskommt. Und ich hatte das Glück, das machen zu dürfen, und zwar nicht nur auf einer theoretisch basierten Analyse, also dass ich mir die Bestände angeguckt habe, was es zwar an Forschung schon alles gibt, sondern ich durfte das auch wirklich empirisch erforschen. Eben auch mit einer qualitativen Analyse von Leitfadeninterviews, die gestützt waren, um quasi in der Hinsicht genau das bei den Top-Managern und Entscheidern herauszubekommen, also wie ihre eigenen Einstellungen und Präferenzen sind.
Auch wenn Darius Selke schon in jungen Jahren in konkrete Projekte eingestiegen ist.
Die Grundlage bildete ein geisteswissenschaftliches Studium.
Ich habe im ersten Schritt Politikwissenschaften studiert und Kommunikationswissenschaften an der TU Dresden und hatte da einen starken Schwerpunkt auf internationale Beziehungen. Das ist quasi dieser internationale bzw. interkulturelle Einschnitt, der mich da irgendwie schon immer so getrieben hat, der sich dann immer ergeben hat, und habe dann auch eben deshalb den Master da oben raufgesetzt für die Wirtschaftskommunikation selbst. Also internationales Management, internationale Wirtschaftskommunikation sind eigentlich zwei Disziplinen, die da sehr, sehr eng ineinander greifen. Vor allem eben auch mit dem Schwerpunkt, dass ich vorher ja schon aus dem Job kam.
Mit Anfang 20 arbeitete Darius Selke bereits für die Strategie- und Innovationsabteilung eines großen internationalen Unternehmens.
Also den Bachelor gemacht, währenddessen schon angefangen zu arbeiten und dann aus der Arbeit heraus den Master obendrauf, weil ich eigentlich schon genau wusste, wo ich noch mehr Theoriekenntnisse für genau welche Bedürfnisse wirklich brauche. Das war dementsprechend ziemlich leicht, weil man ja oftmals auch einen konsekutiven Master macht und eigentlich noch gar nicht weiß, welche Anforderungen auf dem, sage ich mal, späteren Markt oder Wettbewerbsumfeld, je nachdem, wo man eintauchen müsste, existieren. Aber so wusste ich eigentlich schon genau, welche speziellen Züge ich brauche im Master, um dafür eigentlich so ein gutes Korsett zugeschnitten zu bekommen, das ich dann auch wirklich im Berufsalltag nutzen kann.
Es folgte ein weiterer Studienabschluss an der Universität Potsdam im Fach Business and Communication Management und der nahtlose Übergang in ein internationales Promotionsprogramm.
Für die Doktorarbeit vertieft er nochmals seine Analysen zur globalen Führung und gesellschaftlichen Verantwortung von Wirtschaftseliten.
Im Prinzip war die erste Frage überhaupt erst einmal, wie ihre Selbstsichten sind. Also was versteht denn ein Manager, ein Unternehmenslenker unter gesellschaftlicher Verantwortung? Was ist das für ihn so und in welche Richtung könnte er das beispielsweise unterteilen? Was ist für Sie eigentlich gesellschaftliche Verantwortung und wie begreifen Sie das selber, ob nun im Privaten oder im Unternehmen selbst? Und das ist natürlich schon der interessante Absprungpunkt gewesen, weil sich daraus natürlich eine ganze Menge an Anschlussfragen ergeben haben, was Sie dann nämlich daraufhin geäußert haben. Die Ergebnisse an sich von allen Befragten waren eigentlich sehr eindeutig, dass sie meistens nicht die Möglichkeit haben, das öffentlich zu begründen, was an gesellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen wirklich dahinter steht, weil sie a. nicht die Möglichkeit haben und b. überhaupt von der Unternehmung an sich nicht so wahrgenommen werden. Der Spagat zwischen dem, was ein Manager tatsächlich entscheidet in Richtung gesellschaftlicher Verantwortung und was er davon ernst meint, weil er davon intrinsisch motiviert, überzeugt ist, ist natürlich ziemlich schwierig herauszustellen. Aber es ist insofern interessant gewesen, als dass ich alle befragten Konzernlenker, Manager untereinander nicht kannten und aber trotzdem ein Untersuchungssample ergeben haben, was in diese gleiche Kerbe geschlagen hat, von dem, dass sie sehr wohl sich über gesellschaftliche Verantwortung schlau machen, sich dafür interessieren und in dem Umfang, in dem sie regional aktiv sind, auch bestimmte Aktivitäten unternehmen, um das zu fördern. Ob das nun durch eine Stiftung ist, die sie beispielsweise am Standort gründen, oder ob sie Mitarbeiter-Incentives haben, also quasi um die Mitarbeiter am Standort zu stärken, zu sagen, die Mitarbeiter, die auch in meinem Unternehmen arbeiten, da möchte ich, dass es denen gut geht. Das ist quasi schon der erste Ansatzpunkt, um zu sagen, okay, da wo ich auch wirtschafte und regional unterwegs bin, da investiere ich auch in die Gesellschaft.
Darius Selke gehört zu einer jungen Generation von Beratern, die wie die jungen Konzernchefs auch andere Werte vertreten als solche, die noch bis vor 10 Jahren als Maßstab für eine erfolgreiche Unternehmensführung galten.
Es sind Investitionen in sehr weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beziehungsweise in Verantwortung, die man aber nie quantifizieren kann. Der einzige KPI oder auch viele andere KPIs, die man da am Ende wahrscheinlich haben wird, gerade wenn man in die Richtung von Employer Branding geht, also Mitarbeiterwirkung, ist, ob ich gute, qualifizierte Fachkräfte bekomme oder letzten Endes nicht. Und wie spreche ich die heute an? Was interessiert die Fachkräfte denn überhaupt? Es ist heute mehr denn je nachgefragt, zu einem Unternehmen zu gehen, das sich zu klaren Werten bekennt. Ein Unternehmen, das das nicht tut, ist faktisch eigentlich nicht interessant für High Potentials, die von den Universitäten jährlich irgendwie Arbeitsplätze suchen. Und High Potentials können sich Jobs aussuchen. Die rennen eigentlich dem Arbeitgeber auf dem heutigen Markt nicht hinterher. Drum muss man sich umso mehr Gedanken darüber machen, zu welchem Thema man sich platziert. Das ist dieses Invest, von dem ich gerade sprach. Man wird es aber am Ende wahrscheinlich in keiner Jahresbilanz genau lesen können. Es sind Einstellungen, die man vornimmt, dass die High Potentials zu mir kommen, aber das hat einen Grund.
Kenne deine Mitarbeiter und die Belange, mit denen sie sich auseinanderzusetzen haben, heißt sein Motto.
Und das lernt man eben nicht kennen, indem man ganz stupide von der einen Seite auf die andere Seite nur sendet und nicht zuhört. Also da muss schon für beide Seiten ein Dialog entstehen, und das machen viele Unternehmen heute in Townhalls, also in Townhall-Meetings, wo gerade Führungskräfte, die man vielleicht früher überhaupt gar nicht gehabt hätte, dass die sich für solche Gespräche, für freie, offene Diskussionen durch die Mitarbeiterschaft öffnen, dass man genau sowas heute hat. Wenn ein Konzern dort einen CEO hinsetzt, so, und dann sagt man, man hat jetzt noch eine 30-minütige Fragestunde und alle Fragen sind erlaubt und die Fragen können auch anonym gestellt werden. Ja, das ist so unglaublich. Also bei der Bundespressekonferenz sind das alles akkreditierte Journalisten, die sich da hinstellen, und man kennt die meistens schon. Aber in einem Unternehmen lässt man auch anonyme Fragen zu und der CEO ist mit der Live-Kamera geschalten und muss da Rede und Antwort stehen. Und das ist natürlich eine absolute Öffnung, also gegenüber den Mitarbeitenden, die man überhaupt erstmal machen muss. Bedeutet auf der anderen Seite natürlich auch ein erheblich hohes Risiko, wenn man eben gerade bei anonymen Fragestellungen Fragen bekommt, die man nicht leicht und auch nicht gerne beantworten möchte, weil sie vielleicht auch manchmal zum Nachteil des Unternehmens sind.
Seit nunmehr 5 Jahren ist Darius Selke überwiegend im Bereich der strategischen Markenberatung auf internationaler Ebene tätig. Ob im globalen privatwirtschaftlichen Sektor oder bei der Strukturierung von Behördenabläufen.
Ein Projekt beginnt immer damit, dass ein Projektteam zusammengestellt wird, bestehend aus Beratern von Branchen, die für die Institution oder das Unternehmen relevant sind.
Dennoch bedarf es ja meistens immer ein enormen Aufwand und Erfahrung, sich in die Prozesse reinzudenken, die eine Unternehmung die letzten 18 Jahre gemacht hat. Also, wie soll man 18 Jahre als Berater aufrollen und so umkrempeln, dass jetzt jeder Einzelne davon am Ende zufrieden ist? Man wird eine Subgruppe haben, eine Peergroup, die einen nämlich beauftragt hat, meistens sehr hoch angebunden die Geschäftsführung, für die dann die Zahlen stimmen, beziehungsweise die Veränderung stimmt. Ich will es gar nicht so in das Quantitative immer abdriften lassen, weil es meistens nicht nur darum geht, das Beraterbusiness mit Optimierung in Verbindung zu bringen. Berater sind doch oft verschrien, dass sie mit den Nieten in Nadelstreifen in die Unternehmen kommen und dann sagen, wo es lang geht. Von dieser Beraterperspektive, ich weiß, es gibt noch viele Mitkonkurrenten, die das vielleicht so ein bisschen mit dem Augenzwinkern gerne machen, aber auch das ist ein Thema, das ist überhaupt nicht mehr sexy für eine Beraterin, Berater an sich, dieses Image zu haben. Meistens ist es für einen Berater deshalb der Grund, in die Beratung zu gehen, weil man einen absolut enormen Erfahrungsaustausch hat und Zugewinn von Knowledge in relativ kurzer Zeit. es hat keine Beratung mehr heute was davon, Mitarbeiter irgendwie zu behandeln, als wären sie halt irgendwelche Fußläufer. Die Leute müssen gebunden werden oder wollen gebunden werden, um auch wirklich wahnsinnig gute Arbeit zu machen. Und funktioniert natürlich nicht mit einer 70-Stunden-Woche. Also muss halt auch irgendein Ausgleich kommen. Und das ist eigentlich eine Sache, die sich ja inzwischen etabliert hat. New Work, also Cass Sunstein mit kleinen Stupsern, Nudge Management, Richard Thaler, ja, Nobelpreis dafür gewonnen. Wie kann man denn Leute im Arbeitsalltag dazu befähigen, ganz unterbewusst eigentlich den Sachen zu folgen, die ihnen quasi gut tun, die aber auf der anderen Seite eben auch ein bisschen indiziert werden sollen?
Scheinbar unbedeutende Aspekte des Umfelds, in dem Entscheidungen getroffen werden, können erhebliche Auswirkungen auf das Verhalten der Menschen haben.
Das ist die Prämisse des Buches Nudge, wie man kluge Entscheidungen anstößt. Geschrieben von Cass Sunstein, einem der meistzitierten amerikanischen Rechtswissenschaftler, und Richard Thaler, dem Nobelpreisträger für Wirtschaft im Jahr 2017.
Wir haben beispielsweise mal ein Beratungsprojekt gehabt, in dem es darum ging, die Gesundheit der Mitarbeiter am Standort zu verstärken, zu verbessern. Das waren eigentlich alles vorgegebene Zeiten, 9 bis 10 ankommen, 11 bis 12, ja, schon vorbereiten auf die Mittagspause, 12 bis 13 Uhr Mittagspause. Und in dem Unternehmen gab es einen Fahrstuhl und wir haben Sensoren unter die Fußmatten vom Fahrstuhl gelegt, um quasi den Traffic, den Verkehr, der da an diesem Fahrstuhl herrscht, in welchen Zeiten, wann und wie, genau zu schätzen, zu wissen, wann sind denn die Fahrstühle am häufigsten in Benutzung, wann passiert da was. Einfach nur, um die Grundlage zu haben. Und nachdem wir wussten, dass der Fahrstuhl also quasi in den Stoßzeiten natürlich bei einem Gebäude irgendwie mit 17 Stockwerken, ja, dass da niemand läuft, aber auch in den unteren Etagen nicht gelaufen wird. Nachdem wir das wussten, haben wir uns dann angefangen, Gedanken zu machen, wie wir denn die Leute dazu bekommen, nicht den Fahrstuhl zu nutzen, sondern ganz intuitiv die Treppe zu nehmen. So. Und das hat super geklappt und da haben wir uns, wie gesagt, an dem Beispiel Nudge Management bedient durch kleine Stupser, die also indirekt indiziert werden, Verhaltensänderungen zu erwirken, dass wir an dem Fahrstuhl eine Abbildung dran gemacht haben, wo es eine ganz einfache Umrechnung gab von Kalorien beispielsweise, was das jetzt bedeuten würde, wenn ich in meinen dritten Stock gehe und wie viel Kalorien ich dadurch also wirklich verbrenne dafür im Vergleich zu dem, wenn ich Fahrstuhl fahre und was das am Ende für meine Gesundheit pro Monat hochgerechnet bedeutet. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, für Leute, die irgendwie 66 Euro pro Monat für ein Fitnessstudio bezahlen, um da irgendwie auf den Stepper, aufs Laufband zu gehen für eine halbe Stunde, das ist natürlich für die eine ganz andere Nummer. Aber man muss es wissen. Und wenn sie es nicht wissen, wird auch keine Verhaltensänderung eintreten. Und allein dieses Schild dahin zu hängen, also diese kleine Bekanntmachung, das hat den Traffic, und dadurch haben wir es auch gemessen, also als KPI, von den Fußmatten enorm minimiert.
Idealerweise gelingt es Darius Selke nicht nur, den Fahrstuhlgebrauch zu reduzieren, sondern vor allem möchte er die Eigeninitiative der Mitarbeiter in ihrem Arbeitsfeld anregen.
Was nicht zuletzt für ihn selbst gilt.
Also die Begeisterung für ein Thema mitzunehmen und das eben dem Unternehmen auch wiederzugeben, ist ziemlich wichtig, gerade auch, weil man da gewisse Nuancen setzen kann im Wettbewerbsfeld zu anderen.
Listen Up, der Podcast der Uni Potsdam.
Produziert von Speak Low im Auftrag der Innovativen Hochschule Potsdam.